Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
Herzlich willkommen wiederum zu unserem Impuls. Wir haben in den letzten Wochen uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt und sind ein Stückchen weit vorgedrungen. Wir haben gesagt, wir wollen noch einmal wieder dieses Thema aufnehmen. Wir erinnern, die Gütergemeinschaft der ersten Christen war etwas ganz Besonderes. Sie hatten alles verkauft und der Gemeinde vermacht, den Aposteln zu Füßen gelegt. Das heißt, hier ging es um eine große Hoffnung, ein großes Vertrauen. Was mir gehört, das möchte ich, dass meinen Brüdern und Schwestern auch gehört. Und sie teilten alles.
Für uns ja ganz wichtig, Vorratshaltung wird immer wichtiger. Jetzt im Herbst wird es immer wichtiger, wenn der dann kommt, in ein paar Monaten, da wir alles einkochen, da wir alles zu Säften verarbeiten. Der Holersoft ist schon gemacht, was weiß ich was für Marmeladen stehen jetzt dann auch, Marin und hin und her. Für uns ganz wichtig und für die Menschen damals noch viel essentieller, weil es keine Geschäfte in dem Sinn gegeben hat, wo man sich was sehr Haltbares kaufen kann. Und trotzdem sind so weit gegangen, wie du gesagt hast, und haben alles denen verkauft und alles denen an Geld oder auch an Gütern zu Füßen gelegt,
ja,
um die Gemeinschaft zu stützen. Gell?
Genau, und davon, die Gemeinschaft lebt von diesem Geist. Warum ist das heute nicht mehr möglich an vielen Orten? Weil natürlich die Zeit auch Dinge mit sich bringt, die Bedürfnisse, das Thema Privatbesitz spielt eine große Rolle. Die Frage ist, wie lange hat denn das funktioniert? Es hat funktioniert, aber es gab natürlich schon auch in der Apostelgeschichte gleich einmal eine starke Versuchung. Nicht, dass man nicht etwas teilen möchte, aber im Kapitel 5 wird die Geschichte von Hananias und Sapphira erzählt, die auch mit einem Beutel voller Gold zu den Aposteln kommen und sagen, wir haben unseren Acker verkauft und wir wollen der Gemeinde den Besitz vermachen. Und die Apostel sind ein bisschen skeptisch irgendwie, fragen, habt ihr wirklich um diesen Preis den Acker verkauft? Ja, haben wir. Und also zunächst ist Hananias dort und es passiert dann etwas sehr Erschreckendes. Er hat nämlich gelogen. Die Hälfte hat er sich aus Vorratsgründen eingesackelt. Ist erlaubt, ist ja möglich. Er hätte ja sagen können, wir haben einen halben Acker verkauft. Aber er sagt, es ist der ganze Acker. Und dann wird erzählt, wie er hinausgeht, trifft ihn der Schlag, er stirbt. Stunden später kommt die Frau Sapphira, der wird die gleiche Frage gestellt. Habt ihr den Acker wirklich verkauft für dieses Geld? Ja, haben wir. Und ihr, sie ereilt das gleiche Schicksal. Natürlich eine fürchterliche Geschichte, aber hier wird einfach deutlich gemacht, es geht um die Wahrheit und um das Teilen. Wenn du nicht die Wahrheit sprichst und vorgibst, also quasi die Heuchelei schon, wir sind so großzügig und geben alles her, aber wir halten uns in der Vorratskammer doch noch, wer weiß, wenn das Projekt schief geht, aber nicht das Problem ist, dass sie einen Vorrat anlegen, sondern dass sie lügen.
Das Lügen, ja. Das ist ja heute eine sehr vernünftige Einstellung, wenn man das mit heutigen Maßstäben betrachtet und sagt, ich tue mir was auf Zeit für Notfälle, ist ja total schlau eigentlich, aber ich muss dann halt auch, wenn ich dorthin gehe und mich fast einkaufen möchte in diese Community, in diese Firma oder was auch immer, dann zumindest ehrlich sagen, ja, das ist der Beitrag, den wir leisten. Wir sind mit vollem Herzen dabei, aber nicht mit vollen Taschen. Ist schwierig.
Ja. Es wird auch damit gesagt, der Heilige Geist lässt es sich nicht gefallen, dass wir ihn belügen. Vielleicht ein weiterer Punkt noch. In Kapitel 6 geht es dann um die Entwicklung. Es gibt auch Probleme in dieser Urgemeinde, nämlich es sind ja sehr viel ganz Arme oder Mittellose und gerade die Witwen, die versorgt werden. Aber es geschieht, dass Witwen übersehen werden. Und zwar die nicht dort aufgewachsen sind, die griechischen Ursprung aus der sind zwar jüdische Frauen, die aber in der Diaspora leben, vom Ausland hergekommen sind, und die werden schlechter behandelt als die anderen. Und das gibt ein Murren, wie es heißt. Und jetzt überlegen sich in der Gemeinde die Ältesten, wir müssen was tun. Wir müssen Ämter schaffen, wo genau hingeschaut wird. Also hier kommt eine Aufgabenteilung schon rein. Die Apostel können das nicht alles leisten. Und man, um sie zu entlasten, fängt man an, Diakone zu berufen. Also hier eigentlich ein Amt, was geschaffen wird, was entsteht. Und die Diakone waren sehr kluge Leute, die auch um die Bedürfnisse der Menschen wussten.
Mhm. Das heißt, die Diakonie, die wir heute als Hilfsorganisation kennen, hat da ihren Ursprung gefunden, zumindest in der Erwähnung, weil das Wort Diakonie gibt's ja schon länger.
Ja. Eigentlich bedeutet es Armenpfleger. Mhm. Und die Apostel sagen, wir konzentrieren uns auf die Wortverkündigung, auf die Predigt, und die Diakone sind für die praktischen Arbeiten da zum Helfen. Diakone waren schon sehr, wussten sehr viel, sehr gescheit, konnten auch gut predigen. Stephanus zum Beispiel wird hier erwähnt und er erregt einigen Ärgernis oder auch Eifersucht. Er wird angeschwärzt, zwar nicht bei den Aposteln jetzt, sondern wiederum bei den Hohepriestern, bei den Pharisäern und so. Was tut denn der da? Also auch dieses Opfer, den Armen zu helfen, wird von den Leuten sehr misstrauisch betrachtet.
Es ist ja diese Zeit eine sehr, sehr schwierige Zeit, muss ja sehr schwierige Zeit gewesen sein, weil die Pharisäer, die du jetzt erwähnt hast, waren ja jüdischen Ursprungs, jüdische Gelehrte, Schriftgelehrte. Das heißt also, beide Religionen, wenn man es so nennen darf, Konfessionen ist wahrscheinlich gescheiter, haben nebeneinander existiert. Ja. Und man hat dann trotzdem immer wieder auf das Gewohnte zurückgegriffen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, Stephanus, den klampfen wir jetzt an, dann geht man natürlich nicht zu den neuen Aposteln, sondern da geht man halt oft schon zu den alten Verwaltungsbeamten.
Genau.
Wo man sagen kann, die werden schon wissen.
Und er ist blitzgescheit. Er legt in einem ganzen Kapitel, in einer langen Rede, ihn da, dass dies alles aus der Schrift, eben aus dem Alten Testament, hervorgeht, was sie dort tun. Nicht? Also das Neue, was geschaffen wird, die neue Gemeinde. Und das ärgert die Schriftgelehrten unglaublich. Und man beschließt ihn, ja, ist eigentlich kein Beschluss, sondern eine spontane Exekution, man steinigt ihn. Also so eine Wut hat er hervorgebracht. Und Steinigung geschieht im großen Zorn, was uns berichtet wird. Aber Stephanus, und das ist der entscheidende Satz, das war nicht nur ein gutes Werk, was sie getan haben, sondern bringt es in Verbindung, dass Jesus Christus zur Rechten Gottes steht.
Mhm.
Also hier, das, was wir tun im Namen Jesu, ist Gottes ausdrücklicher, eindeutiger Wille. Jesus ist Gott im Himmel. Und das bringt sie zur Raserei. Und das ist genau der entscheidende Punkt, wo plötzlich eine theologische Frage auftaucht, wer ist Jesus?
Mhm.
Ein Prophet, ein Helfer oder ist er Gottes Sohn?
Und was ist der Sohn? Ja, ja. Das ist die Definitionsfrage, ja. Die macht natürlich dann auch die tatsächliche Tragweite dieser Aussage sehr, sehr schwierig. Ja.
Er bezahlt es mit dem Tod und es führt dazu, dass die Christen, also die der neuen Gemeinde Angehörten aus Jerusalem vertrieben werden. Aber genau das war notwendig, damit das Evangelium aus den Mauern der Stadt herausdringt, die umliegenden Gebiete.
Mhm. Erstens das und dann Märtyrer haben sie auch noch gehabt, nicht?
Ja, also da passiert eine Menge.
Mhm.
Ja, soweit zur Apostelgeschichte heute.
Ich sag's nur mal, ich habe es eh schon in einem anderen Impuls auch gesagt, eigentlich schaut, dass man sich so wenig mit der Apostelgeschichte auseinandersetzt, wo dort doch die ganzen Ursprünge eigentlich so spannend dargestellt sind. Wie hat sich das alles entwickelt, dass man heute das an Glauben umsetzen, was wir haben. Ja.
Und auch die Konflikte, wie löst man es? Wie wird da nachgehandelt?
Man kann schon fast ein wenig sagen, es ist ein wenig eine Fibel, wo man nachschlagen kann, was man tut, wenn sich Gesellschaften verändern, ja, wenn sich Strukturen verändern. Ja.
Wie reagieren wir drauf? Ja.
Was ist gescheit? Was kann man lernen? Was ist ein Blödsinn? Was hat sich schon bewährt vielleicht?
Ja,
ja. Täte uns das in der heutigen Zeit auch nicht ganz schlecht.
Eine Orientierung. Ja. In diesem Sinne, eine gute Woche.